Okay, Lukas Bouvier-Azzolo mein Name. Ich komme von der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle. Und wer das nicht kennt, Gosa ist der Antagonist aus dem Ghostbuster-Film. Und wie wir zu diesem Namen gekommen sind, werde ich dann noch gleich sagen. Ah. So, okay. Es ist Freitagnachmittag im März 2021. Wir bekommen einen Anruf von der Mikrobiologie, dass sie bei drei Patienten von der gleichen Intensivstation im Katheterhahn einen WIM-produzierenden Pseudomonas aeruginosa gefunden haben. Die sind alle gleichzeitig aufgetreten. Das war so die Hahnrunde auf dieser Station. Und wir haben einmal mit der Station telefoniert. Da hat sich herausgestellt, okay, die Patienten haben gar keine Symptome für sowas und das könnte möglicherweise auch einfach ein Pseudoausbruch sein. Zu dem Zeitpunkt haben wir halt überhaupt nicht genau gewusst, wie das jetzt weitergehen wird und haben erst einmal Maßnahmen erlassen, haben gesagt, okay, die Patienten, die wir von denen isolieren können, die noch nicht isoliert sind, werden wir isolieren. Das Personal soll im Umgang mit diesen Patienten eine entsprechende Schutzausrüstung tragen. Und wir haben auch geschaut, dass die Händehygiene gut funktioniert und haben das noch einmal geschult dort. Ja? Dann haben wir natürlich alle Patienten auf der Station gescreent auf multiresistente gramnegative Erreger. Das ist so dieses MRGN-Screening, da macht man einen Rektalabstrich, einen Rachenabstrich und auch Hautabstriche. Wir haben natürlich auch noch einmal Harnkulturen entnommen, weil wir ja nicht sicher waren, ob diese ersten Kulturen richtig waren. In der nächsten Woche haben wir dann auch Umgebungsuntersuchungen gemacht. Also wir haben alle Wasserauslässe, alle Abflüsse mit eSwab beprobt und wir haben auch Umgebungsproben mit Kontaktkulturen gemacht. Warum ist das jetzt so interessant für uns oder so aufregend? Also was ist überhaupt eine WIM? Eine WIM ist eine Carbapenemase. Das sind bakterielle Enzyme, die Beta-Lactame und Carbapeneme spalten können und damit unwirksam machen. Das Besondere an diesen Beta-Lactamasen ist, dass sie teilweise plasmidisch kodiert sind. Das sind mobile Genelemente in den Bakterien, die sie auch mit anderen Bakterien und anderen Bakterienspezies austauschen können. Das heißt, sie können ihre Resistenzen so weitergeben. Und Infektionen mit solchen Erregern sind mit einer hohen Mortalität assoziiert, weil wir nur sehr wenige Therapieoptionen haben. Wenn wir das vielleicht noch einmal anschauen, da ist rechts das Antibiogramm. Ich glaube, das ist etwas klein für Sie, aber da sieht man, da ist eigentlich nur noch Cefiderocol oder Colistin sensibel. Genau, das ist jetzt so die Situation in Österreich für die Enterobacteriales und für die Pseudomonas aeruginosa, welche Carbapenemasen die tragen von den Metallobeta-Lactamasen. Und das sind sehr kleine Ends, sieht man da. Das liegt einfach daran, dass für diese Netzwerke relativ wenig Isolate eingesendet werden. Aber damit man ungefähr eine Vorstellung hat, so beim Pseudomonas aeruginosa im AKH haben wir etwa ein Fünftel Resistenz gegen Carbapeneme. Genau, dann kamen die Ergebnisse der Untersuchungen. Alle Screening-Proben von allen Patienten waren negativ. Auch die Harnproben, die vorher positiv waren bei den Patienten, waren negativ. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist in so einer Spüle, die sieht man hier abgebildet, für die, die das nicht kennen, haben wir den Pseudomonas aeruginosa gefunden. Ja? Sowas ist ein Entleerungsbecken im Prinzip, da werden Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen entleert und das ist auch genau für das gedacht, das sollte man nicht woanders entleeren. Wir haben dann gedacht, okay, wir haben Hygienemaßnahmen gemacht, die Leute wissen, in dieser Spüle ist dieser Pseudomonas drinnen und wenn man damit richtig umgeht, dann wird er auch nicht quasi wieder dort rauskommen und etwas anderes kontaminieren. Wir haben gedacht, okay, das wird jetzt das gewesen sein und es passiert nichts mehr. 9 Monate später, Dezember 2021, wir haben 4 Patienten mit positivem Katheterhahn für Pseudomonas aeruginosa, der WIM produziert. Die Patienten wieder keine Symptome. Wir haben dann natürlich noch einmal alle gescreent, haben geschaut, okay, ist wahrscheinlich wieder so eine Art Pseudoausbruch wie vorher. Und dann waren wieder alle Screening-Untersuchungen negativ. Hier sieht man auch noch einmal so ein Antibiogramm abgebildet. Das hat uns natürlich dann irgendwie aufhorchen lassen und wir haben uns gedacht, naja, gut, wir müssen das einmal genauer untersuchen. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt den Pseudomonas aeruginosa dann auch liebevoll Gosa getauft. Der Geist, der da im Abfluss sitzt und wie wollen wir den jetzt wieder loswerden? Oder wie ist das eigentlich gewesen in der Vergangenheit? Also wir haben einmal einen Vororttermin gemacht und haben da festgestellt, dass diese Hahnkulturen auf der Intensivstation aus dem Sammelhahn entnommen werden. Das heißt, sie haben das einfach direkt aus dem 2-Liter Hahnbeutel entnommen, wo man sich natürlich vorstellen kann, das kann kontaminiert sein, das kann eigentlich dann auch überhaupt keine Indikation dafür sein, dass der Patient wirklich eine Infektion hat. Hier sieht man auch, habe ich so ein Bild abgebildet, wo man das tatsächlich entnehmen sollte. Das ist hier so ein Port, wo man die Hahnkultur entnehmen kann. Also bitte nur an den dafür vorgesehenen Stellen durchführen. Genau, bei den Umgebungsuntersuchungen, die haben wir auch wiederholt, hat sich auch wieder gezeigt. Ja, dieses Ausgussbecken und der Abfluss ist kontaminiert. Gut, wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut, haben eine Datenanalyse gemacht. Also wir auf der Krankenhaushygiene haben eine Stammsammlung, wo alle Carbapenem-resistenten Bakterien im AKH gesammelt werden und eingefroren werden. Leider ist seit 2017 nicht mehr möglich, alle Pseudomonaden einzufrieren, weil das einfach sehr, sehr viele sind. Dafür haben wir die Kapazitäten nicht. Weiters haben wir dann eine Analyse von diesen Isolaten gemacht. Also wir haben etwa noch 10 Isolate gehabt von Patienten. Die waren meistens aus 2016, 2017 sowas. Und dann haben wir die ganzen Proben, die wir jetzt bei diesen 2 Pseudoausbrüchen gefunden haben, auch analysiert. Das ist jetzt die RAP. Das steht für Randomly Amplified Polymorphic DNA. Da werden spezielle Genabschnitte von den Bakterien mittels PCR vermehrt und dann mit einer Gel-Elektrophorese bildet sich dieses Bandenmuster. Und das ist eigentlich spezifisch für diese Organismen und damit können wir schon mal grob sagen, die schauen sehr ähnlich aus. Wir haben da in der Mitte 6, die sehr gleich aussehen. Das Ganze ist natürlich jetzt keine so tolle Methode. Und da haben wir dann ein NGS angewandt, das ist Next Generation Sequencing. Und das ist quasi eine Form von Whole Genome Sequencing, wo das ganze Genom dieser Bakterien sequenziert wird. Je nachdem, wie lang das Genom ist von den verschiedenen Bakterienarten, kann man auch verschieden viele gleichzeitig machen, weil es da eine begrenzte Anzahl gibt. Genau, das wird dann in ein Programm eingespielt, das diese DNA-Bausteine zusammensetzt und einem dann sowas wie einen Stammbaum zeichnet. Hier haben wir so einen Stammbaum, das heißt auch Minimum Spanning Tree. Und wenn wir das da genauer anschauen, in schwarz, das sind die Proben von den Patienten Hahnen oder die eigentlich nicht im Patient waren, aber der Pseudomonas. Und die roten sind die aus den Abflüssen. Was wir da auch sehen können, rechts sind da noch einige abgebildet, das waren nicht die Patientenproben, das waren die von 2016 und 2017, nicht von 2021. Und da gibt es ganz wenig Abstand, wie man sieht, nur ein Basenpaar Abstand. Das heißt, die waren auch schon sehr verwandt mit dem. Bei denen können wir nur jetzt im Nachhinein nicht mehr so genau sagen, war das wirklich eine Infektion oder war das auch ein Pseudoausbruch. 3 von ihnen zumindest hatten auch nur einmal eine positive Harnkultur, die dann beim nächsten Mal wieder negativ war. Und dann gibt es da noch diesen einen grünen, der verwandt ist, aber da ist 18 Basenpaare Unterschied und das ist zu viel bei einem Pseudomonas aeruginosa, um das als Cluster bezeichnen zu können. Und was wir auch sehen, die 2 Cluster sind relativ weit auseinander, das sind 4300 Basenpaare Unterschied. Das heißt, wir haben da eigentlich verschiedene Pseudomonaden drinnen sitzen, also nicht nur GOSA. Genau, dann haben wir natürlich auch weitere Maßnahmen gemacht, weil wir haben gesagt, wir wollen GOSA loswerden. Und hier sehen wir jetzt, wie diese Spüle ausgesehen hat, wenn man die Verschalung runtergenommen hat. Die war schon relativ versifft. Das haben wir dann alles ausgetauscht. Waschbecken plus Siphon. Wir haben Heißwasserspülungen durchgeführt, also mit kochendem Wasser im Prinzip da reingespült, um das möglichst reinzubekommen. Und wir haben... Genau, außerdem gab es das Problem, das wurde in einem unreinen Arbeitsraum, wurden diese Hahnkulturen quasi weiterverarbeitet. Und in diesem unreinen Arbeitsraum haben sie auch reine Güter gelagert gehabt, wie zum Beispiel Vaginalspülungen. Jetzt kann man sich vorstellen, das will ich eigentlich nicht in der Nähe von sowas gelagert haben, weil das könnte natürlich auch eine Kontaminationsgefahr bedeuten für die Patienten. Das wurde dann woanders hin verlagert. Genau, unmittelbar nach dem Ganzen haben wir dann ein paar Wochen lang wöchentlich beprobt und haben den Pseudomonas nicht mehr gefunden. 6 Monate später war er aber wieder zurück. So, wie ist das jetzt generell so? Da habe ich eine Metastudie mitgebracht mit 32 Berichten über Ausbrüche von multiresistenten Erregern die ein Reservoir im Abwassersystem haben. Also das ist eigentlich ein bekanntes Problem inzwischen, das häufig vorkommt. Es waren hauptsächlich betroffen Intensivstationen und hämato-onkologische Stationen mit sehr kritisch kranken und immunsupprimierten Patienten. Am häufigsten waren die Waschbecken kontaminiert und der häufigste Erreger war Pseudomonas aeruginosa, so wie bei uns. Und nur in ein Drittel der Fälle bei diesen Studien ist es auch gelungen, den wieder zu eliminieren aus dem Umweltreservoir. Dazu muss man aber sagen, die Studien waren da relativ heterogen mit der Nachbeobachtungsperiode. Manche haben einfach nur ein paar Wochen nachgeschaut, haben ihn dann nicht mehr gefunden, haben gedacht, okay, das war's. Manche haben auch 3-4 Jahre nachbeprobt. Und die haben ihn dann natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wiedergefunden. Was waren da jetzt so die Problemstellen? Also zum einen ist das Waschbeckendesign wichtig. Wenn man jetzt nichts damit zu tun hat, kann man sich das vielleicht nicht vorstellen. Aber wenn der Wasserstrahl zum Beispiel direkt in den Abfluss geht, dann entstehen kleine Tröpfchen, das verbreitet sich in der ganzen Umgebung. Und wenn jetzt da die Vaginalspülungen daneben liegen, dann haben wir den Pseudomonas sofort da drauf. Natürlich auch die Entsorgung von Wasser. Für viele ist es halt einfacher, da habe ich einen Ausguss direkt im Zimmer, da werde ich das auch gleich reinschütten, das geht viel schneller, da muss ich nicht in den unreinen Arbeitsraum. Das ist natürlich nicht so vorgesehen. Wenn ich jetzt kontaminierte Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten im Handwaschbecken entleere, dann füttere ich damit auch die Biofilme, die da drinnen sind und ich kann es natürlich auch mit Bakterien kontaminieren, die vielleicht der Patient getragen hat. Und auf Intensivstationen ist es ja auch gar nicht so selten, dass da jemand einen multiresistenten Erreger hat. Und wenn der einmal da drinnen ist, dann sitzt er da in dem Biofilm und dann kriegt man den sehr schwer wieder weg. Genau, dann war natürlich oft auch das Problem die Reinigung. Also die Reinigung muss auch gut geschult sein. Es gab Fälle, da haben sie mit einem Fetzen alle Waschbecken abgewischt und den nicht gewechselt dazwischen. Dann waren natürlich alle Waschbecken mit dem kontaminiert. Ein Problem ist auch, wenn da so Verstopfungen oder Leckagen sind, dann kann das natürlich auch die ganze Umgebung kontaminieren. Das haben wir bei dieser Spüle auch gesehen. Da ist auch schon einiges ausgetreten. Und dazu muss man natürlich auch sagen, bei diesen ganzen Studien konnte nur beprobt werden, was auch wirklich erreichbar ist. Das heißt eigentlich nur das Siphon und das Waschbecken, weil was sich das in den Leitungen in der Wand abgespielt hat, wissen wir jetzt in dem Fall eigentlich nicht so genau. Genau. Was kann man jetzt dagegen tun? Also bei der Hygiene gibt es immer Maßnahmenbündel. Man kann so Hygienemaßnahmen an sich mit Personalschulungen durchführen, eine Dekontamination, baulich-funktionelle Maßnahmen oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen. Was sind jetzt die Hygienemaßnahmen? Wie immer, die Händehygiene ist das Wichtigste. Wenn ich meine Hände regelmäßig desinfiziere, dann werden sie auch nicht als Vehikel für eine Infektion dienen können. Dann der korrekte Umgang mit den Körperflüssigkeiten, das habe ich schon gesagt. Es gibt wirklich dafür dezidierte Stellen, wo das passieren soll und nicht woanders. Dann persönliche Schutzausrüstung. Also wenn ich jetzt mit so einen Patienten behandle, einen Patienten pflege, der so einen Erreger hat, dann sollte ich natürlich auch Schutzausrüstung tragen und Materialien müssen korrekt gelagert werden. Dann gibt es noch die Dekontamination. Also wie kann das jetzt passieren? Das Beste ist natürlich, wenn das Ganze saniert wird, inklusive Leitungen in der Wand. Das ist meistens nicht möglich. Das ist ja sehr teuer. Da muss man die ganze Intensivstation sperren, alles umbauen. Das wird nicht möglich sein in den meisten Fällen. Das heißt, das Waschbecken und den Siphon austauschen und möglichst schauen, dass das nicht rekontaminiert wird. Weil wir wissen, Biofilme sind natürlich auch in der Wand in den Leitungen und jetzt ein Abwassersystem ist meistens alles miteinander verbunden. Da gibt es keine Grenzen und das kann dann auch zum Beispiel von einem Zimmer ins nächste wandern und so weiter. Dann gibt es natürlich die Desinfektion. Das kann man chemisch oder physikalisch machen. Physikalisch als thermisch, so wie wir das probiert haben, oder mit UV-Licht. Chemisch hat sich bis jetzt gezeigt, gibt es nicht wirklich Substanzen, die man vorziehen kann bis jetzt. In ein paar Studien hat Chlor gut gewirkt, in ein paar Studien Essigsäure. Natürlich Prävention, so hat das jetzt auch bei diesem kontaminierten Waschbecken ausgeschaut. Da ist natürlich genau bei diesem Waschbecken der Wasserstrahl direkt in den Abfluss gegangen. Es gibt auch so Probleme mit Duschabflüssen, wenn die falsch designt sind, dann kann es auch zum Rückspritzen kommen. Da gab es auch in einer Studie das Problem, da wurden die Duschabflüsse mit Hochdruck gereinigt, wo man sich denkt, ja, die haben das wenigstens sauber gemacht. Nein, das war eigentlich ein Fehler. Durch dieses Hochdruckreinigen hat es das in die Umgebung geblasen und dann war natürlich das ganze Badezimmer kontaminiert. Dann habe ich noch so zuletzt eine Studie mitgebracht, so die würde ich so als das wasserlose Krankenhaus bezeichnen. Nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht heißen, wir sollen kein Wasser mehr im Krankenhaus verwenden, aber da kam es zu einem Ausbruch auf einer Intensivstation mit einem multiresistenten gramnegativen Erreger und die haben gesagt, wir probieren die Maximalvariante. Sie haben alle Waschbecken aus den Patientenzimmern entfernt. Sie haben die Patientenpflege möglichst wasserfrei gemacht. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir tun jetzt Hände desinfizieren statt Hände waschen. Haare waschen nur mit speziellen Hauben für die Körperwäsche, einmal Tücher, die in abgepacktes Wasser getränkt wurden und so weiter. Das ist sehr aufwendig und wahrscheinlich für die Patienten auch nicht toll. Ja, und für alle weiteren Sachen auch nur abgepacktes Wasser für Zahnpflege, Getränke und Medikamentenlösungen. Das hat dann dazu geführt, dass dieser Ausbruch beendet wurde und dass es zu einer signifikanten Reduktion der Inzidenz von multiresistenten Erregern kam. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.